Zip FM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn sie die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, gratia plena.
Zip FM.
Das Infomagazin der Freien Radios.
Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Zip FM. Heute, Freitag, den 18. Februar, zusammengestellt von der Radiokampagne Berlin. Morgen wollen wieder sehr viele Nazis durch Dresden marschieren und noch mehr Menschen wollen dagegen demonstrieren und den Nazis entgegentreten und wie im letzten Jahr verhindern, dass sie ihr verqueres Geschichtsbild zelebrieren. Diese Nazis kommen auch aus Nürnberg. Einer von ihnen steht gerade vor Gericht. Gestern begann der Prozess gegen einen Neonazi, der im April letzten Jahres einen Menschen lebensgefährlich zusammengeschlagen hatte. Die EU verhandelt ein Freihandelsabkommen mit Indien und verheimlicht dabei der Öffentlichkeit wichtige Verhandlungsdokumente. Corporate Europe Observatory versucht, dem ein Ende zu setzen und zieht daher vor Gericht. Und noch ein weiterer Rechtsstreit. Heute wird vor dem Amtsgericht Tiergarten in Berlin ein Prozess der Staatsanwaltschaft gegen den linken Buchladen O21 eröffnet. Der Vorwurf, die Auslage gewisser Publikationen stellte eine öffentliche Anleitung zu Straftaten und einen Verstoß gegen das Waffengesetz dar. Der Buchladen O21 wurde nun schon 5-mal im letzten Jahr durchsucht und ist dabei nicht der einzige. Auch gegen den Buchladen Schwarze Risse und den Gemischtwarenladen M99 soll der Prozess eingeleitet werden. Über 12.000 Menschen blockierten im vergangenen Jahr den größten Nazi-Aufmarsch Europas. Die Rede ist von Dresden, von tausenden Neonazis, die dort Jahr für Jahr aufmarschieren, um Nazi-Propaganda zu verbreiten und Geschichte zu verdrehen. Auch in diesem Jahr wollen sie zu Tausenden marschieren, und zwar am Samstag. Doch noch mehr planen, sich ihnen in den Weg zu stellen. Ein Beitrag von Radio Z aus Nürnberg.
66 Jahre ist es nun her, dass alliierte Fliegerstaffeln Dresden bombardierten. Und noch 66 Jahre danach streitet die Gesellschaft um die Bewertung dieses Ereignisses. Bereits das untergehende NS-Regime benutzte es für ihre Propaganda, sprach von Hunderttausenden Opfern, und auch im Nachkriegsdeutschland wurde, egal wann, die Opferrolle in den Mittelpunkt des offiziellen Gedenkens gerückt, wie es auch der Dresdner Gerhard Baum und ehemals Innenminister ausdrückt.
Es gibt hier eine in Jahrzehnten gepflegte Opfermentalität. Wir sind die Opfer, und diese schreckliche Zerstörung der Stadt ist instrumentalisiert worden.
Jahr für Jahr wird dieser Mythos auch von Nazis benutzt. Und lange gelang es ihnen auch, anschlussfähig zu agitieren und wie selbstverständlich an den Gedenkfeierlichkeiten teilzunehmen. Doch damit ist jetzt Schluss. Seit mehreren Jahren versuchen antifaschistische Initiativen aufzuklären, Geschichte richtig zu rücken und sich einzumischen. Mit einem großen Erfolg 2010 gelang dem breiten Bündnis Dresden Nazifrei tatsächlich die Verhinderung des bis dahin größten Nazi-Aufmarsches in Europa. Und genau da wollen sie auch in diesem Jahr wieder anknüpfen, wie ein Sprecher des Bündnisses ankündigt.
Wir können es schaffen. 2010 haben wir die Nazis Schach gesetzt. 2011 geht es um das Schachmatt. Wir sind fest entschlossen, den Nazi-Aufmarsch wieder mit Massenblockaden zu verhindern.
Die Nazis hatten nach ihrer Schmach 2010 geklagt und vor Gericht Recht bekommen, was das Anliegen der Nazi-Gegner und GegnerInnen nicht einfacher macht.
Nachdem die Nazis geklagt haben, hat das Oberverwaltungsgericht bestätigt, dass die Polizei hätte uns räumen müssen. Und daher sagt die Polizei, es müsse eine strikte Lagertrennung vollzogen werden und ruft schon mal zum strikten Handeln auf. Aber das interessiert uns erstmal nicht, wir werden die Nazis so oder so blockieren.
Am vergangenen Sonntag, dem Jahrestag der Bombardierung, konnte genau dieses Szenario bereits beobachtet werden. Bereits da marschierten Nazis auf, bereits da versuchte die Polizei, die Lager zu trennen.
Das haben die schon jetzt am Sonntag probiert, und es hätte niemand gedacht, dass wir mit 3500 Leuten trotzdem schaffen, die Nazis kurzweilig zu blockieren, die Route zu verkürzen. Das war schon am Sonntag ein Riesenerfolg.
Heute und in Zukunft Dresden nazifrei, es heißt nur Passaran, ab heute Bundes.
bundesweit. Kein Fußbrett, Faschisten, ihr kommt nicht vorbei. Steh auf und zeig Gesicht gegen ihr Viertes Reich.
Das Antifa-Bündnis No Passeran, Initiator von Dresden Nazifrei, wollte am vergangenen Sonntag insbesondere inhaltlich dagegen setzen und dem Opfermythos auch des offiziellen Gedenkens mit der Aktion Täterspuren entgegentreten, wie ein No Passeran-Sprecher erläutert.
Was ist eigentlich der Kern dieses Gedenkens in Dresden am 13. Februar? Der hat eben sehr starken Fokus auf die deutschen Opfer. Und uns war wichtig, eben deutlich zu machen, der 13. Februar ist nicht zu denken ohne 1933 und die Machtübernahme, die Machtübertragung an die Nazis. Und für uns war es eben dann eine logische Überlegung zu sagen, wir kontrastieren dieses Gedenken in Dresden damit, an die Täter des Nationalsozialismus zu erinnern, die in Dresden tatsächlich wenig Beachtung finden. Und an die Taten, an die Täter, und stellen sozusagen der Gedenkpolitik, der offiziellen Gedenkpolitik, so ein eigenes Erinnern an die Täter und deren Taten entgegen. Und da gibt's einfach ein paar Sachen, die man vorne wegschalten muss. Dresden hatte die höchste Dichte an nationalsozialistischen Parteimitgliedern. In Dresden hat die erste Bücherverbrennung stattgefunden. Und Dresden hat sich auch sonst in vielen Fragen ziemlich vorgetan.
Bereits an der ersten Station der Täterspurenaktion, an der Villa des ehemaligen NSDAP-Vorsitzenden Martin Mutschmann, wurde die Aktion von der Polizei beendet, weil sie dem Konzept der bereits erwähnten Lagertrennung entgegenstand. Auch so lassen sich Inhalte unterdrücken.
Oh, die Kameraden wollen losmarschieren. Tschüss!
Nein, Mann, ihr könnt hier nicht gehen. Weil wir die Straßen hier blockieren. Komm schon, Nazi, es ist noch nicht zu spät. Nimm deinen Scheiß und fahr nach Hause. Nein, Mann, ihr könnt hier nicht gehen. Weil wir die Straßen hier blockieren. Komm schon, Nazi, es ist noch nicht zu spät. Nimm deinen Scheiß und fahr nach Hause.
Auch am kommenden Samstag will die Polizei die sogenannten Lager trennen. Doch auch den Behörden scheint es, je näher der Tag rückt, umso mulmiger zu werden. Heute hat die Stadt den Aufmarsch mit bis zu 4000 anreisenden Neonazis auf eine nur stationäre Kundgebung deutlich außerhalb der Innenstadt reduziert, wie sie in einer Mitteilung bekannt gegeben hat. Ein Grund dafür ist wohl die unglaubliche internationale Mobilisierungskraft der antifaschistischen Bewegung, die von Dresden ausgeht, wie das Bündnis Nazifrei zu berichten weiß.
Die Nachfrage ist einfach gigantisch. Wir haben ganz deutschlandweit und international 260 Busse aus Polen, Schweden, Irland, überall her kommen Leute. In Berlin gibt es jetzt schon über 33 Busse. Wir fahren im Konvoi mit Brandenburgern mit über 50.
Und auch aus dem Süden sind es unzählige Busse. Aus dem Großraum Nürnberg führt Erlangen sollen es mittlerweile 8 Busse sein. In einem Südkonvoi werden sich wohl 25 bis 30 Busse gemeinsam auf den Weg in die sächsische Hauptstadt machen. Wann und wo wie genau demonstriert und blockiert werden kann, das wird wohl bis zuletzt offen bleiben. Denn die Nazis haben Klage vor dem Verwaltungsgericht gegen ihre Aufmarscheinschränkung eingelegt.
Im Nürnberger U-Bahnhof Plärrer wurde im April letzten Jahres ein 17-jähriger Antifaschist von einem bekannten Neonazi zusammengeschlagen und lebensgefährlich verletzt. Die Polizei verschwieg noch Tage nach dem Angriff den politischen Hintergrund des Täters sowie den Migrationshintergrund des Jugendlichen. Peter R. ist in dem rechtsextremen Freien Netz Süd aktiv und bereits mehrmals wegen Körperverletzung und anderer rechter Delikte vorbestraft. Das Soli-Komitee gegen Rechts ruft zu einer kritischen Prozessbeobachtung auf und fordert, dass gerade in dem historischen Schwurgerichtssaal 600 der faschistische Hintergrund des Beschuldigten gründlich beleuchtet wird. Über 100 solidarische Mitbürgerinnen und Antifaschistinnen folgten Donnerstagmorgen um 8 Uhr dem Aufruf und fanden sich vor dem Gerichtsgebäude in der Fürther Straße ein. Ein Beitrag von Radio Z Nürnberg.
Jetzt ist mein Kollege hier vom Stoffwechsel dran und er wird uns berichten, wie es weiterging im Gerichtssaal, denn gerade nach der Mittagspause ging es ja ziemlich turbulent weiter. Wie hast du das erlebt? Was ist da passiert?
So, die Turbulenzen, das war schon auch in einem ungeahnten Ausmaß, gerade im Gerichtssaal, wo man doch eher ruhigeres Vorgehen jetzt gewohnt ist. Man hat eine Gruppe von circa 30 Neonazis gesehen, die auch das Ziel hatten, nach der Mittagspause einfach wieder in den Gerichtssaal zu kommen, die ja massiv auf Leute auch wirklich eingeschlagen haben, die versucht haben, eben als Erste reinzukommen. Das wurde dann, sollte natürlich auch verhindert werden dann von den antifaschistischen ProzessteilnehmerInnen. Da kam es wirklich zu krassen Szenen, körperliche Auseinandersetzungen, körperliche Aggressionen seitens der Neonazis, die dann seitens der Polizei aufgelöst worden sind. Später gab es im Saal nochmal Tumulte. Die Neonazis wurden aus dem Saal entfernt. Richter und Staatsanwalt, Richter hat dann noch darauf bestanden, dass eben die ProzessteilnehmerInnen des anderen Lagers zurückkommen, dass der Platz gemacht worden wird, was sehr schwer möglich war, weil der Platz einfach belegt war. Und dann gab es dann Szenen, man hat da Polizisten gesehen, die Leute aus diesem Saal rausgetragen haben. Leute waren auf Bänken gestanden, es kam zu Protestrufen, also sehr turbulente Szenen. Und es muss jetzt auch anscheinend eine Verletzte geben, die von einem Polizeiknüppel getroffen ist, beim rausgebracht werden, die jetzt auf jeden Fall anscheinend noch im Krankenhaus ist. Also außerdem wurden zwei Leute festgenommen wegen Widerstand gegen die Staatsgewalt.
Wer konnte dann heute Nachmittag den Prozess dann überhaupt noch beobachten, den weiteren Verlauf?
Also es waren zunächst mal nur die Pressevertreter und die unmittelbaren Angehörigen nach der Räumung, nach der kompletten Räumung des Gerichtssaals. Dann später sind dann vereinzelt dann auch noch Zuschauer und Zuschauerinnen zurückgekommen. Und das Ganze hat sich dann normalisiert, als dann, das war dann circa gegen 13:35, also nach einer Dreiviertelstunde Turbulenzen, als dann der Prozess wieder aufgenommen worden ist. Es hat sich dann Stück für Stück wieder gefüllt und normalisiert, aber das wird, denke ich, auf jeden Fall Konsequenzen haben. Hat es auch auf jeden Fall jetzt schon. Es wurde dann gleich vom Vorsitzenden Richter noch angekündigt, dass die nächsten Prozesse in einem kleineren Sitzungssaal stattfinden, im Sitzungssaal 619, weil die Sicherheit, wie schon heute eben, nicht gewährleistet werden konnte und man sich das auch bei den nächsten Prozessen nicht zutraut. Das heißt, diese Szenen haben jetzt schon auch von Seite der Justiz Konsequenzen nach sich gezogen.
Wie ging es denn dann heute Nachmittag weiter? Es gab ja einige Zeugen und Zeuginnen, die vernommen wurden, zum Beispiel die Arbeitskollegin der Freundin des Angeklagten. Inwieweit war sie da beteiligt und was hat sie ausgesagt?
Also vor allem waren es sehr widersprüchliche Aussagen. Also die Aussagen haben sich dann teilweise sehr mit der Aussage von Peter R. und seiner Freundin gedeckt. Teilweise ist dann aber auch sich in Widersprüche verwickelt worden, die dann eben dann ein bisschen von dieser Idealdarstellung der anderen beiden abgewichen ist.
Sie war mit den beiden in der U-Bahn.
Genau. Dann sind zum Beispiel Aussagen gefallen wie, ja, die haben sich halt geprügelt, das Ganze hat mich nicht sonderlich interessiert. Als ob das irgendwie etwas ganz Alltägliches wäre, dass sich da Menschen auf dem Boden der U-Bahn wälzen und prügeln. Und so wurde dann halt auf genauere Nachfragen, wie das denn jetzt eigentlich gewesen sei, geantwortet.
Dann gab es noch mehrere Passagiere, die zufällig in dieser U-Bahn waren. Wer war da heute noch als Zeuge oder Zeugin geladen?
Also waren diverse Zeugen geladen. Also nachdem eben jetzt Arbeitskollegen noch mal gehört worden sind, wo es vor allem um die Darstellungsweise ging, ob es da vielleicht eventuelle Absprachen gerade in der Arbeit bei der Freundin von Peter R. gab und ihrer Arbeitskollegin, gab es dann mit einem Lehrerding quasi, also für einen subjektiven Betrachter, den ersten neutralen und objektiven Zeugen, der die Darstellung, eine Darstellung der Ereignisse geben konnte. Dann gab es dann noch eine junge Frau, die auch in der U-Bahn war und eine VLG-Servicekraft, die sich da trennend dazwischen gestellt haben und versucht hat, den Konflikt zu entschärfen und später dann auch Birol B. blutend aus der U-Bahn getragen hat. Da war dann vor allem interessant, dass die Servicekraft auf jeden Fall einen Schlag ins Gesicht gesehen haben muss. Das ist auch der Konflikt gewesen, der sich zwischen Staatsanwaltschaft und Verteidigung mehr oder weniger hin und her gezogen hat, ob es denn jetzt eben Körperverletzung oder Totschlag ist, was ja mit einem Schlag, mit einem Tritt ins Gesicht auf einem Boden liegend schon gegeben wäre. Und ja, die Verteidigung hat vor allem darauf reagiert, immer zu fragen, bist du denn beeinflusst worden? Gab es danach Anrufe? Es war teilweise ein sehr seltsames Vorgehen vom Rechtsanwalt Krämer, wo quasi immer unterstellt worden ist, dass da eben eine Politisierung des Verfahrens von einer bestimmten Seite betrieben wird, dass da Zeugen gezielt beeinflusst werden mit teilweise sehr, sehr wirren Anschuldigungen.
Der Angeklagte scheint ja die Strategie zu fahren, sich als ein bisschen harmlos darzustellen, das Ganze als eine eher kurze Auseinandersetzung, und er sei sich der Tragweite da auch nicht so bewusst gewesen des Ganzen. Geht denn diese Strategie im Augenblick auf?
Hängt eben an dem Widerspruch, den ich gerade schon mal versucht habe, so ein bisschen grob darzustellen, eben ob es denn jetzt eine schwere Körperverletzung oder eben dieser besagte Totschlag war. Man hat da heute wahnsinnig viele widersprüchliche Zeugenaussagen gehört, und ich denke, da wird vor allem auch morgen, dann am nächsten Prozesstag, wird da, denke ich, auf jeden Fall noch weitere Informationen kommen, weil da weitere Zeugen geladen sind. Momentan hat man auf jeden Fall mehrere Zeugen gehabt, die klar gesagt haben, die Aggression ist dann ziemlich später, ist von Peter R. ausgegangen. Es gab Fußtritte in Gesichtshöhe, die wirklich lebensbedrohlich waren. Aber wie es jetzt noch weitergeht, da muss man natürlich auch schauen, inwieweit eben die Entpolitisierungsstrategie der Verteidigung da aufgeht.
Seit 4 Jahren verhandelt die Europäische Union nun schon mit Indien über ein Freihandelsabkommen mit voller Rückendeckung von Industrie und Wirtschaft. Schließlich winken auf dem Subkontinent satte Profite für europäische Unternehmen. Ein lukrativer Absatzmarkt also auch für Produkte made in Germany. Doch die Gespräche kommen nicht so richtig voran. Und nun droht auch noch ein Rechtsstreit. Angezettelt hat ihn die Nichtregierungsorganisation Corporate Europe Observatory. Der Vorwurf, die EU halte wichtige Verhandlungsdokumente geheim und betreibe Hinterzimmerdiplomatie. Pia Eberhardt ist Mitarbeiterin von Corporate Europe Observatory und dort zuständig für internationale Handelspolitik. Mit ihr hat Radio Dreieckland Freiburg sich über die Geheimniskrämerei der EU-Kommission unterhalten.
Frau Eberhardt, vor 2 Tagen hat Ihre Organisation beim Europäischen Gerichtshof in Luxemburg Klage gegen die EU-Kommission eingereicht. Warum? Was werfen Sie der Kommission vor?
Wir werfen der Kommission vor, bestimmte Informationen zu den laufenden Verhandlungen, zu den laufenden Freihandelsverhandlungen mit Indien nicht rausgerückt zu haben, während sie die zu einem früheren Zeitpunkt schon an ganz große Industrieverbände wie den Europäischen Arbeitgeberverband Business Europe rausgegeben hat. Wir haben die Informationen gar nicht bekommen oder nur in zensierter Version. Wir sehen darin einmal eine Verletzung des Europäischen Informationsfreiheitsgesetzes und einmal einen ganz eklatanten Fall von Diskriminierung.
Informationen werden zurückgehalten, Dokumente geschwärzt. Wie begründet denn die EU-Kommission ihre Geheimhaltungspolitik?
Die Europäische Kommission sagt, dass die Informationen, die sie uns jetzt vorenthält, die internationalen Beziehungen gefährden würden, wenn sie denn öffentlich würden. Da geht es einmal um die Beziehungen zu Indien, aber auch um die Beziehungen zu anderen Handelspartnern. Wir können es sehr schwer einschätzen. Wir sehen ja natürlich die Informationen nicht, aber das ist die Argumentation der Kommission. Interessanterweise hat sie aber in der Herausgabe der Informationen an andere Akteure, sprich an die Industrie und große Konzerne, keine Gefährdung der internationalen Beziehungen gesehen.
Nochmal kurz zum Hintergrund. Die Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen zwischen der EU und Indien laufen seit 2007. Lange Zeit traten die Verhandlungspartner dabei auf der Stelle. Jetzt ist man auf beiden Seiten zuversichtlich, das Ganze bis zum Frühsommer 2011 unter Dach und Fach zu bringen. Frau Eberhardt, mit Blick auf das nächste halbe Jahr, was sind denn bei den noch anstehenden Verhandlungen die Hauptkonflikte?
Die Hauptkonflikte sind eigentlich die ähnlichen wie noch vor 6 Monaten oder auch vor einem Jahr. Der hat sich nicht viel verändert. Einer ist die schon angesprochene Öffnung des indischen Marktes für öffentliche Beschaffung. Da geht es also um all die Aufträge, die Regierungen auf lokaler, nationaler Ebene vergeben, zum Beispiel zum Straßenbau. Also solche Geschichten, das ist ein potenziell riesiger Markt in Indien, der ist relativ geschlossen im Moment. Da möchte die Industrie natürlich auch was abhaben vom Kuchen. Bisher hat Indien aber überhaupt kein Mandat, über diesen Markt zu verhandeln. Das ist also ein Streitpunkt. Ein weiterer Streitpunkt sind die geistigen Eigentumsrechte. Da hat die EU Vorstellungen, die insbesondere von Gesundheitsorganisationen scharf kritisiert wurden, weil sie dazu führen würden, der indischen Generika-Industrie, die sehr wichtig ist weltweit für die Versorgung von armen Menschen mit lebenswichtigen Medikamenten, den Garaus zu machen. Auch da hat die indische Regierung eine andere Position. Zölle, Dienstleistungen, Investitionen, also in fast allen Verhandlungsbereichen gibt es noch weiterhin wesentliche Konflikte. Deshalb ist auch uns nicht ganz so klar, wie dieser Optimismus, der auf beiden Seiten verkündet wird, einzuschätzen wird und wie realistisch es tatsächlich ist, die Verhandlungen bis Mitte des Jahres abzuschließen.
Jetzt legt die EU-Kommission auch bei anderen internationalen Verhandlungen eine Geheimhaltungspolitik an den Tag. Erinnert sei nur an das Antipiraterieabkommen ACTA. Dosierte Informationspreisgabe, ist das die neue Marschrichtung der Kommission?
Das ist eigentlich schon immer die Marschrichtung der Kommission gegeben. Das ist ganz richtig. Der Fall EU-Indien ist kein Einzelfall. Die EU-Kommission verhandelt alle Handelsabkommen, die sie im Moment verhandelt, bis auf die WTO-Verhandlung, unter einer großen Geheimniskrämerei. Und das Argument der internationalen Beziehungen wird immer angeführt, wenn man mehr Informationen haben will und die Kommission dann mit Nein reagiert. Das ist also nichts Neues. Verunmöglicht aber letztendlich eine breite gesellschaftliche Diskussion zu diesen Verhandlungen, die ja auch nicht nur Auswirkungen auf Indien haben werden, sondern immer auch Auswirkungen auf Arbeitsverhältnisse, Umwelt, Standards und so weiter hier und deshalb eigentlich einer breiten Debatte bedürfen. Es ist allerdings auch kein Zufall, dass die Kommission die nicht haben möchte und mit Informationsverweigerung reagiert, weil die Informationen eben in vielen Fällen auch zeigen, was eben die Auswirkungen auf hiesige Gesellschaften sind, die die Kommission lieber, sagen wir mal, für sich behalten möchte, um eben auch Widerstand hierzulande gegen ihre Verhandlungsagenda zu verhindern.
Ja, Kritik und Widerstand soll aus dem Weg gegangen werden. Angenommen, der Europäische Gerichtshof entscheidet nun nicht zu ihren Gunsten und die EU-Kommission verweigert weiter die unzensierte Herausgabe der Dokumente. Wie geht es dann weiter?
Das wäre, wenn wir sozusagen diesen Fall verlieren, wäre es tatsächlich für die Frage der Informationsvergabe auch für andere Organisationen für die Zukunft dramatisch, weil das im Prinzip heißen würde, die Kommission kann willkürlich entscheiden, wem sie bestimmte Informationen gibt und auch durchaus solchen großen Verbänden wie Business Europe, die haben ja tausende von Mitgliedern. Unsere Argumentation ist, damit ist die Information ja de facto öffentlich. Diese Politik könnte die Kommission ganz ungehindert weitermachen. Das wäre ganz, ganz schwierig für Organisationen wie uns, aber auch Umweltverbände, die viel mit dem Informationsfreiheitsgesetz arbeiten, überhaupt noch an Infos ranzukommen. Das wäre also dramatisch. Insofern hoffen wir natürlich, dass der Fall zu unseren Gunsten ausgeht. Das wiederum würde die Kommission tatsächlich zur Freigabe von viel mehr Informationen, nicht nur in diesem Fall, sondern eben auch in Zukunft zwingen.
Am heutigen Freitag, dem 18. Februar, gab es in Berlin einen Prozess gegen den Geschäftsführer des linken Buchladen O21. Im letzten Jahr hatten die Berliner Staatsschutzbehörden wiederholt die Buchläden M99, O21 und Schwarze Risse durchsucht, Zeitschriften und Flugblätter beschlagnahmt, Computer entwendet und Strafverfahren eingeleitet. Nun hat die Berliner Staatsanwaltschaft Anklage erhoben. Der Vorwurf, die Auslage gewisser Publikationen stelle eine öffentliche Anleitung zu Straftaten und einen Verstoß gegen das Waffengesetz dar.
Letztes Jahr gab es in Berlin zahlreiche Durchsuchungen von linken Buchläden und Infoläden, unter anderem eben auch von dem Buchladen O21, das ist so ein kleiner Buchladen in der Oranienstraße. Und um diese Durchsuchungen eben auch juristisch zu rechtfertigen, wurden Anklagen verfasst, wo es dann um die Verbreitung von Schriften zur Anleitung von Straftaten und um einen Verstoß gegen das Waffengesetz geht. Heute hat der erste Prozess in diesem Zusammenhang stattgefunden. Vor Gericht stand der Geschäftsführer von diesem O21.
Wie lief denn der Prozess jetzt genau ab? Es gab ja eine Raumänderung. Was hat es denn damit auf sich und welche Zeuginnen wurden denn heute vorgeladen?
Der Prozess hat im Hochsicherheitssaal des Amtsgerichts stattgefunden. Soll heißen, da war erstmal relativ klein, also es haben nur so 25 Leute reingepasst. Diese wurden ziemlich genau durchsucht, also bis dahin, dass sie eben auch die Schuhe ausziehen mussten. Ihre Ausweise wurden kopiert. Der Prozess ist losgegangen mit etwas Verspätung, weil eben wesentlich mehr als diese 25 Leute, die in diesem Gerichtssaal Platz haben, eben da waren, um diesen Prozess zu begleiten. Es standen dann letztendlich eben auch noch knapp 30 Unterstützerinnen auf der Straße, die auch während des Prozesses lautstark Parolen skandiert haben, die auch im Gerichtssaal zu hören waren. Der Prozess ging los mit einer Erklärung des Angeklagten, der sich gegen Versuche gewendet hat, ihn zu einem Zensor zu machen, weil, sollte er verurteilt werden, er davon ausgeht, dass er eigentlich alles, was in seinem Laden vertrieben wird, vorher auf möglicherweise strafrechtlich relevante Inhalte prüfen müsste, um diese dann aus dem Sortiment zu nehmen. In eine ähnliche Richtung ging dann auch die Erklärung eines Anwalts von ihm, der auf die politische Dimension dieses Verfahrens hingewiesen hat. Weiter ging es mit der Anhörung einer Zeugin der Polizei. Zwar ging es konkret um eine Polizistin, die bei einer der Untersuchungen im O21 anwesend war, deren Erinnerungsvermögen allerdings nicht allzu ausgeprägt war. Es hatte den Anschein, als ob sie wenig vorbereitet in den Prozess gegangen ist und auch nicht viel beitragen konnte. So hat sie auch gleich auf die erste Frage, also wie denn diese Durchsuchung abgelaufen ist, direkt zurückgefragt, also den Richter zurückgefragt, ob er ihr auf die Sprünge helfen könnte. Konkret wurde dann der Frage nachgegangen, wo genau im Laden die betreffenden Zeitschriften ausgelegen haben. Es geht wohl dann später um die Frage, ob der Geschäftsführer vom Inhalt der Zeitschriften wusste und die Staatsanwaltschaft wohl davon ausgeht, dass wenn die Zeitschriften quasi unter der Ladentheke liegen würden, der Buchhändler eben schon wüsste, was er da vertreibt. Wohingegen ein offenes Auslegen eher dafür spräche, dass er nicht davon ausginge, dass strafrechtlich relevante Inhalte verbreitet würden. Die Frage wohl auch nicht abschließend geklärt werden konnte. Des Weiteren ging es noch um einen Umschlag, den die Polizei im Zuge der Durchsuchung geöffnet hat. Ein Umschlag, der adressiert war an den Geschäftsführer, und zum Zeitpunkt der Durchsuchung war der Geschäftsführer wohl kein Beschuldigter im juristischen Sinne, sondern nur ein Betroffener der Durchsuchung, was es fragwürdig erscheinen lässt, ob das Öffnen dieses Umschlags rechtmäßig war. Als nächstes wurde ein Beamter des Staatsschutzes in das Verfahren eingeführt. Er gab an, sich seit 2001 mit der linken Szene zu beschäftigen und eben auch speziell mit der Zeitschrift Interim, um die es in diesem Verfahren eben ging. Offensichtlich scheint er nicht viel über die linke Szene bzw. Interim zu wissen, trotz seiner mehrjährigen Erfahrung. So konnte er auf Nachfrage der Anwältin des Beschuldigten nicht einmal angeben, wie viele Ausgaben es von der Interim gibt. Außerdem fiel es ihm schwer, den Begriff linke Szene zu definieren, den er allerdings häufig im Mund geführt hat. Die Frage, was genau die linke Szene ist, wird in diesem Prozess wohl noch eine Rolle spielen. Das hat damit zu tun, dass es vom BGH ein Urteil aus den 80er Jahren gibt, das besagt, dass Buchhändler nicht für den Inhalt der Publikation verantwortlich gemacht werden können, die in ihrem Laden ausliegen bzw. diese verkaufen, eben mit der Begründung, dass es zeitlich gar nicht möglich ist, alle Inhalte zu prüfen, bevor sie in den Verkauf kommen. Das hat auch die Staatsanwaltschaft begriffen und argumentiert damit, dass linke Buchhändler wüssten, was in der Interim publiziert würde. Wohingegen normale, in ihrem Sprachgebrauch, normale Buchhändler für so etwas nicht belangt werden würden oder könnten, da bei denen nicht davon ausgegangen werden kann, dass sie den Inhalt der Interim kennen. Darum kann es noch wichtig werden, in diesem Verfahren zu klären, was denn genau diese linke Szene bedeutet oder was dieser Begriff bedeutet und ob denn jetzt der Buchladen ein linker Buchladen ist oder zur linken Szene gehört oder eben nur irgendein Buchladen ist. Was auch noch juristisch wohl wichtig sein kann, ist die Frage, ob die Interim per se eine Zeitschrift mit illegalen Inhalten ist oder ob es sich nur um wenige Exemplare mit strafrechtlich relevantem Inhalt handelt. So hat auch der Anwalt des Beschuldigten vorgeschlagen, alle bisher erschienenen Ausgaben der Interim, und die Interim gibt es schon seit 1988, und um dem Staatsschutz auf die Sprünge zu helfen, es gibt in etwa 720 Ausgaben. So hat der Anwalt vorgeschlagen, eben alle 720 Ausgaben zu lesen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie hoch der Anteil von möglicherweise strafrechtlich relevanten Inhalten ist. Dieser Antrag wurde abgelehnt vom Gericht.
So, und wie soll es jetzt weitergehen?
Bis zum nächsten Mal sollen die Beteiligten im sogenannten Selbstleseverfahren 3 Ausgaben der Interim lesen und eben Prisma, das sind eben diese Zeitschriften, weswegen es die Durchsuchung gab. Genau, der nächste Prozesstermin ist der 8. März, 11 Uhr, auch wieder am Amtsgericht Tiergarten. Dann wird weiter verhandelt, und solange es keine Entscheidung in der Sache gibt, werden wohl auch keine Verfahren gegen die Schwarze Risse und gegen den M99 eröffnet.
Auf der Internetseite unzensiert-lesen.de findet ihr weitere Informationen sowie Unterstützerinnenlisten, die ihr auch mit unterzeichnen könnt. Das war es mal wieder mit einer halben Stunde ZIP FM. Die Sendung könnt ihr nachhören unter freie-radios.net. Das nächste ZIP kommt dann von Radio Dreieckland Freiburg und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss!